Die Pop Masterclass. Der Podcast zur Popkultur.
So, hallo und herzlich willkommen zu Masterclass. Wir haben heute eine bisschen Spezialausgabe, würde ich sagen.
Komm, ja, ne? Aber ja? Ich möchte das Thema sagen.
Du sagst, ja, aber bevor wir das Thema sagen, also Spezialausgabe, weil irgendwie, wir müssen so ein bisschen entspannte Atmosphäre schaffen, so ein bisschen heimelige Atmosphäre. Ich nehme mir gerade, wir werden auch vielleicht, ich weiß, dass das so Sachen sind, die Leute, die in Podcasts hören, ganz, ganz fürchterlich finden. Ist uns aber an der Stelle egal. Wir werden zwischendurch mal ein bisschen was essen.
Es ist salonfähig geworden, in Podcasts zu essen.
Das ist das so?
Schon zum guten Ton, ja.
Ja, okay. Ich fange, also ich mache das jetzt mal. Vielleicht gibst du mir mal gerade. Moment.
Ja. Ah,
danke schön.
Ja, hier.
Ja, vielen Dank.
Gerade so ein Kino im Kopf.
Wunderschönen Olliballen. Mhm. Also, ja, ne? So ein.
Sehr lecker.
Quarkbällchen.
Ich hab vor der Aufnahme schon gegessen. Gut, dass du jetzt isst.
Danke.
Hast du dir extra aufgeschmissen?
Ja, auch währenddessen. Ne? Also und danach und davor.
Also während du dann jetzt genüsslich ins Mikro schmatzen wirst.
Freistunde Edition.
Werde ich mal kurz umreißen, was unser Thema heute ist. Vor einigen Tagen gab es die Sensationsnachricht. Du hast es sicherlich auch gesehen. Es ist, glaube ich, von Florian Silbereisen, wenn ich es richtig erinnere, anmoderiert worden. Es gibt ein Revival von
den Wildecker Herz.
Kelly Family.
Ah, der Kelly Family, genau.
Richtig.
Ist das nicht sogar schon gewesen? Sind die nicht zusammen aufgetreten?
Ja, es ist, glaube ich, letzte Woche, vorletzte Woche, sind zusammen dort überraschungsmäßig aufgetreten und jetzt sind sie wieder da. Es ist die alte, aber eben auch neue Kelly Family, die
hier ein Revival, eine Reunion. Was kommt uns da sofort ins Ohr? Sometimes I wish I were an angel.
Ja, das war jetzt der awkward Moment direkt schon zu Beginn der Sendung.
Ja, ich habe auch gerade dieses Grillenzirpen im Hintergrund gehört und Heuballen flog gerade durchs YouTube-Zimmer.
Ja, da ist er hin, ja.
Oh,
ja.
So, okay, ich halte jetzt die Klappe, weil.
Das war für mich oder für uns der Anlass, unter anderem mal darüber nachzudenken. Was eigentlich das Spannende an Revivals ist, denn, also natürlich streng genommen sprechen wir hier von einer Reunion, denn die Kellys sind, ähnlich wie zum Beispiel die Backstreet Boys vor schon mehreren Jahren, haben, nachdem sie ihre eigentliche musikalische Karriere beendet haben, in dieser Konstellation, wieder zusammengefunden, um zusammen wieder Musik zu machen.
Ja.
Dieser Begriff Reunion oder dieses Phänomen könnte man allerdings auch mit dem Begriff des Revivals benennen, wie ich finde. Denn im Prinzip haben wir das ja in vielen popkulturellen Bereichen, dieses Phänomen, dass Dinge, die zu einer bestimmten Zeit mal stattgefunden haben, veröffentlicht wurden, Jahre oder auch Jahrzehnte später wieder neu aufgelegt, aufgefrischt werden.
Ja, aber Moment, da muss ich sofort, was ist denn der Unterschied zwischen einem Revival und einer Reunion?
Mhm.
Ich glaube doch, also vielleicht, du musst mich korrigieren, weil ich glaube, wir haben das früher, ne? Also wir hatten ja alle Bands zur früheren Zeit, ne? Und dann haben wir irgendwann mal ein Revival-Konzert gemacht. Uns war aber wichtig, das nicht Reunion-Konzert zu nennen,
ja,
weil wir uns nämlich nicht wieder vereinigen wollten, sondern nur noch ein einziges Mal zusammen auftreten. Und das haben wir deswegen Revival genannt. Ja. Ne? So eine kurze, dem Wort nach irgendwie Wiederbelebung, aber die auch wirklich zeitlich begrenzt ist. Ja. Im Gegensatz zur Reunion, die halt wieder so eine Wiedervereinigung, die dann eben auch hält. So.
Ja, also ich könnte jetzt den Wikipedia-Eintrag zum Stichwort Revival sinngemäß mal zitieren, so wie ich ihn erinnere.
Ja, bitte.
Also
in der Zeit nehme ich mir eine Tomate.
Ja. Denn in der Tat ist es, also dieser Beitrag bezieht sich tatsächlich eher zum Beispiel auf die Filmkunst oder auch die darstellende Kunst, ja.
Entschuldigung.
Ja.
Das ist gerade ein bisschen abstrus. Eine abstruse Folge, denn gerade ist die Katze hier reingelaufen.
Ja, ein netter Besuch
aus, netter einer, Besuch
aus der Anderswelt.
Genau.
Ja.
Entschuldigung. Wiederhol doch bitte.
In der Tat gibt es den Begriff Reunion, glaube ich, weniger beim Film zum Beispiel, ja. Mhm. Also ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, Reunions sind tatsächlich etwas, was sich eher auf den musikalischen Bereich bezieht oder einen künstlerischen Bereich, also wenn ich so an Kabarett denke oder so. Also es gibt zum Beispiel zwei französische Komiker, die ich aus meinen Jugendtagen sehr lieb gewonnen habe. Das sind Kat et Olivier.
Okay.
Aber du kennst den einen auf jeden Fall. Kat Merat dürfte dir bekannt sein als Hauptfigur aus dem Film Willkommen bei den Sties.
Ah ja, okay.
Oder auch den Vater bei Der kleine Nick spielt. Fällt mir gerade nicht mehr ein.
Kennen Sie die Billiers?
Kennen Sie die Belliers? Da spielt er, glaube ich, nicht mit.
Ah.
Aber das ist ja nicht schlimm.
Ist das nicht derselbe Hauptdarsteller wie bei Willkommen bei den Sties? Ach, diese Franzosen. Packst ein Baguette dazu, sehen die alle gleich aus. Fürchterlich.
Das schneiden wir nicht raus.
Entschuldigung. Ich fahre den Rassismus wieder runter, die Leute.
Ist nicht dein Tag heute, ne?
doch, vollkommen.
Ja.
Mehr denn je.
Diese beiden, also die haben so eine Late-Night-Show früher gemacht, in den frühen Nullerjahren in Frankreich. Und
die Stermanns und Grissemanns Frankreichs.
Ziemlich ähnlich sogar. Ja. Also es ist genau das. Und die haben sich aber irgendwann getrennt. Und das waren aber sozusagen, also die Sendung hieß La Grosse Émission, die hatte immer mal ein anderes Ensemble, andere Moderatoren. Und die beiden waren aber sehr erfolgreich, so als Komikerpaar, weil die wirklich so richtig herrlichen französischen Nonsens gemacht haben. So, wenn die sich zum Beispiel zusammentun würden, würde ich das auch eher als eine Reunion, denn ein Revival nennen. Aber das nur so nebenbei, was jetzt so der Unterschied ist. Ein Revival wäre zum Beispiel im Filmgenre, wo wir oder im Seriengenre, wo wir vielleicht beide eher ein bisschen zu Hause sind, wäre sozusagen eine Neuauflage. Man spricht auch von Neuverfilmung. Das wäre dann sozusagen der Link, den man im Wikipedia-Artikel dann klicken könnte.
Ich frage nochmal, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Gehen wir vielleicht mal in den TV-Bereich Deutschlands zurzeit. Es gab vor ungefähr einem halben Jahr mal eine Sendung von Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen.
Ja.
Die hieß Die Kirmeskönige.
Aha.
Ich weiß das, weil da hat Nils Bokelberg mal von erzählt in seinem Podcast, weil er da eingeladen war.
Ich erinnere mich auch, ja, genau.
Das würde ich fast dann sagen, ist so ein Revival, dass die beiden nochmal was zusammen machen, weil sie ja früher alles nichts oder und es waren ja quasi so Privatfernsehlegenden.
Ja.
Jetzt machen die beiden zusammen wieder die Stammbesetzung von Genial daneben, was jetzt vor 3 Wochen wieder gestartet ist.
Ja.
Ist das dann, also haben die quasi ein Revival hinter sich und jetzt eine Reunion gemacht?
Nein, das würde ich in dem Falle mit einem klaren Nein beantworten.
Okay.
Aus folgendem Grund. Ich glaube, dass Hella von Sinn und Hugo Egon Balder sich nie getrennt haben, weswegen es
zu einer Reunion kommt. Ja.
Also, wenn man es genau nimmt, haben die immer lose Projekte miteinander gemacht. Mhm. Ich würde aber sehr eindeutig sagen, dass Genial daneben ein Revival ist, ja.
Okay.
Ja, tatsächlich hat kürzlich, vielleicht ist es auch deswegen, bin ich da drauf gekommen auf dieses Thema, weil ich kürzlich den fantastischen Valulis-Kanal mir mal wieder angeguckt habe.
Valulis sieht fern.
Ich glaube, es heißt gar nicht mehr Valulis sieht fern, sondern nur noch Valulis.
Ist das bei
ist jetzt
Tele5?
Bei Funk ist das jetzt?
Okay.
Oder ist es überhaupt per Funk? Also er hat auf jeden Fall einen YouTube-Kanal.
Hm.
Spielt jetzt auch keine so große Rolle. Und er hat eine Sendung gemacht zum Thema nicht Revival, sondern TV-Remakes.
Okay.
Ja? Denn zum Beispiel auf dem kleineren RTL-Sender...
RTL Plus?
RTL Nitro?
Nitro, okay.
Oder Plus? Nitro?
Es gibt ja mehrere jetzt.
Ja, das stimmt. Na, einer von den Kleinen jedenfalls.
Ja.
Sind ganz viele Game-Shows der 90er Jahre.
Ja.
Nicht nur RTL-Game-Shows,
Auch Sat.1 Game Shows, ne? Also das Glücksrad, glaube ich. Glücksrad, Jeopardy, genau. Familienduell.
Ruckzuck.
Und Ruckzuck. Ja. Und die vier, ne?
Genau, die vier. Ja. Und Valulis seziert und analysiert das Genre in seiner unnachahmlichen Weise. Also ich bin wirklich großer Fan. Mhm. Auch schon seit mehreren Jahren. Also der verschiedenen Formate von ihm. Mhm. Und da beschreibt er, warum zum Beispiel diese vier Formate ganz fantastisch für den Sender RTL oder diesen Subsender funktionieren. Warum aber zum Beispiel die Wiederauflage der 100.000 Mark Show nicht funktioniert hat. Und
da bin ich gespannt.
Ja, denn diese vier Formate, erstens wahnsinnig billig für RTL, ne?
Klar.
Wahnsinnig billig, weil alles in einem Studio, irgendwie ungefähr 10 Sendungen an einem Tag produziert werden können. Kostet fast gar nichts quasi.
Das sieht man ja zum Beispiel beim Familienduell auch, dass die Rocket Beans ja im Prinzip das Familienduell genauso machen.
Genau.
Nennen es Chat-Duell, ja? Und dann
genau.
Gibt quasi keine Produktionsgebühren. Genau. Ne? Also die müssen quasi ein Studio aufbauen und der Rest läuft.
Genau.
Ne? Genau.
So, das ist Punkt 1, warum das an der Stelle durchaus rentabel ist.
Mhm.
Stelle 2 ist, im Hauptfernsehen, im Hauptprogramm von RTL wird es nicht klappen. Deswegen läuft es da auch nicht, weil RTL natürlich einen anderen Anspruch an Quote hat.
Mhm.
In diesem Untersender von RTL, in dem kleinen Sender, der einen etwas geringeren Quotenanspruch hat, funktioniert es aber sensationell. Denn dafür sind die Einschaltquoten recht gut, weil es halt viele Nostalgiker gibt, die dieses 90er-Jahre-Fernsehen dann eben mit Inka Bause und Oliver Geissen sich zum Beispiel gerne reinziehen.
Mhm, ja.
So Valulis. Nun die Frage, warum funktioniert die 100.000-Mark-Show nicht? Weil das Konzept dieser Spielshow, in der man einen relativ hohen Geldbetrag gewinnen kann, durch actionreiche Spiele, durch auch Spiele, mit denen man so ein bisschen seinen Kopf, es dämmert dir. Das Konzept war nie weg, sondern ist weiterentwickelt worden. Stichwort Schlag den Raab.
Ja. Schlag den Raab beziehungsweise Schlag den Star, die Nachfolgesendung.
All,
ne?
Das, ganz genau.
Ja? Womit wir auch wieder den Bogen spannen bis zur Kelly Family, weil bei der letzten Schlag den Star-Ausgabe hat nämlich einer von den Kellys, nämlich dieser
Joey Kelly.
Joey Kelly, genau, hat mitgemacht.
Ja, 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 der ist ja, ja, genau, sehr präsent,
ja,
bei diesen Sportveranstaltungen.
Okay, so, also ein Konzept, was nie weg war, kann kein Revival erleben, ist Valulis Theorie, ja?
Weil es sozusagen, es geht um das Konzept, ja, und nicht um das, um die Sendung an sich. Sowas wie Familienduell, das hat dann irgendwann, ich glaube Anfang der Nullerjahre war eine der letzten Sendungen, also sie haben nicht, es ist in den 90er-Jahren den Peak gehabt, und dann ist das ausgelaufen. Ruckzuck zum Beispiel lief tatsächlich, glaube ich, nochmal zwischendurch auf Tele 5, also das war auch nie weg.
Mit
aber
Jochen
dieser,
Wendel.
Genau, aber in dieser gebündelten Form, dass RTL sagt, okay, hier diese vier Formate, die beleben wir jetzt irgendwie neu, ja, das ist dann, könnte man tatsächlich als Revival oder eben Remake nennen. Also das würde ich auch beinahe synonym verwenden wollen.
Würdest du sagen, als steile These, ein Revival ist etwas, was fast ausschließlich Nostalgiker anspricht?
Jein.
Klares Jein.
Ein klares Jein, wie so häufig im Leben. Sicherlich spricht es sie das an, und zwar natürlich mit einem sehr hohen Frustrationspotenzial. Sowohl in der Musik, ich spreche jetzt von Coverversionen, wo ich vorsichtig wäre, da mit Remakes oder Revival zu arbeiten, weil es da viel öfter gang und gäbe ist, ein Lied zu covern zum Beispiel, ja, oder neu zu interpretieren, um da den deutschen Begriff zu verwenden. Da ist das Original dann häufig beliebter. Ich weiß nicht, was ist so dein All-Time-Favorite-Film? Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu sehr spontan gefragt, aber...
Also, Film-Remake?
Oder anders gefragt. Nein, anders gefragt. Stell dir, wir haben letzte Stunde über Quentin Tarantino gesprochen.
Nein.
Vorletzte Stunde.
Ja.
Wo war ich letzte Stunde?
Ich weiß nicht, wo du warst. Okay. Weißt du, ich habe die ganze Zeit gegen die Wand geredet. Monster,
genau. Aber vorletzte Stunde haben wir über Quentin Tarantino gesprochen.
Richtig, ja.
Und haben uns durchaus darauf geeinigt, dass eines seiner wirklich größten Filme tatsächlich Pulp Fiction ist. Mhm. Wir haben auch da im Übrigen schon den Begriff der Renaissance, ich weiß, dass du es sicherlich nochmal aufs Tapet bringen wirst, gesprochen. Aber nun stell dir vor, Tarantino oder eben nicht Tarantino, sondern irgendjemand anders.
Macht Pulp
Aber
Fiction.
Ein anderer großer Regisseur würde sagen, ich mache ein Remake von Pulp Fiction.
Ja.
Ich glaube, da könnten wir uns darauf einigen, dass das sozusagen, dass der Frust schon vorprogrammiert ist und die hagelnde Kritik.
Ja.
Ja. Und ich glaube, diese Fallhöhe ist bei vielen Remakes da. Also bei Ruckzuck sicherlich nicht, beziehungsweise also nicht eine so hohe Fallhöhe, weil sozusagen der künstlerische Aspekt dieser Fernsehsendung nicht so sehr gegeben ist, wie bei einem Film. Dennoch wagen sich ja viele daran. Wir haben bei der Monsterfolge von zum Beispiel über die Tradition von Monsterfilmen à la Godzilla gesprochen. Davon gibt es ja auch zig Remakes.
Ja, ne? Genau. Ich würde jetzt trotzdem noch mal kurz einen Schritt zurückgehen.
Sehr gerne.
Weil ich mit meinem schlichten Gemüt nicht immer folgen kann, wenn du so große Sprünge machst. Du bist so ein bisschen von Revival, wo ich, also ich hatte verstanden, ne, was der Unterschied zwischen Reunion und Revival ist. Habe auch verstanden, was die Hauptmotivation für Revival ist. Nämlich so ein bisschen diesen Nostalgiefaktor und vielleicht auch ein wohliges Gefühl anzusprechen, was in irgendeiner Weise die Leute mit dem Original verbinden.
Ne? Ja.
So. Aber ein Remake ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Und die Coverversion ist ja auch ein bisschen was anderes. Also wir vielleicht nochmal ein bisschen abgrenzen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Revival und einem Remake?
Tja, also da könnte ich jetzt zu sagen, auch eher nur so aus der Hüfte schießen. Das ist gar nicht so einfach.
Also ich habe eine These dazu.
Dann, warum fragst du denn dann?
Ja, die These, also du wirktest so, so informiert.
Da wurde ich kurz streng.
Ja, war keine Suggestivfrage. Nein, ich habe die These, dass ein Remake auch, genau wie Coverversionen von Liedern, immer schon auch eine Neuinterpretation ist. Ein Remake ist dann besonders schlecht, wenn es völlig am Original dran ist, weil dann die Leute eben mit einer relativ großen Frustration das Ding beachten. Das macht Hollywood manchmal mit wirklich Filmen aus dem Ausland, ne, nehmen wir irgendwie vor allen Dingen koreanische oder japanische oder chinesische Filme, aber auch skandinavische Filme, versucht Hollywood dann nachzumachen. Oder denk mal an den...
Also die japanischen oder chinesischen, asiatischen Filme, panasiatischen Filme, ist ja klar, welchen du meinst, The Ring.
Ja, zum Beispiel The Ring. Ich hatte jetzt auch
bei den skandinavischen.
Ich hatte auch an Ong Bak gedacht oder an Old Man.
Ja, okay.
Old Boy. Old Man. Old Man ist Logan, ne? Nee, Old Boy. Da ist das Remake ganz fürchterlich. Oder ich hatte jetzt gedacht an den österreichischen Funny Games.
Ja, ne? Ja.
Auch da, das Remake geht nicht. So. Weil das zu nah am Original ist. Und dann brauche ich kein Remake. Also dann kann ich mir das Original angucken. Die sind ja meistens synchronisiert. Gut, da haben die Amis wahrscheinlich ein Problem mit, weil synchronisierte Filme gucken die Amis nicht. Mhm. Warum auch? Weil sie einen großen Markt eben an Originalfilmen haben. Aber wie gesagt, bei Filmen würde ich sagen, ist so ein Revival-Film irgendwie, das macht irgendwie keinen Sinn. So. Oder vielleicht wäre es ein Revival-Film ja nur, wenn es auch dieselben Leute mit denselben Schauspielern nochmal machen würden. Dann macht es erst recht überhaupt keinen Sinn. Dann sind die Produktionskosten natürlich viel zu hoch an der Stelle. Das heißt, ein Remake braucht immer schon so ein Stück weit vielleicht Interpretation. Vielleicht, dass es mit dem Thema spielt oder mit bestimmten Tropen, die da eine Rolle gespielt haben im Original. Aber dann eben schon irgendwas hinzufügt. Da würde ich zum Beispiel... Teile der Vorbereitung, da haben wir ja zum Beispiel gesehen, dass der Heist-Movie Ocean's 11 ein Remake ist, ne, von, ich weiß nicht gar nicht, wie das Original heißt, so ein Red Pack-Movie.
Ja.
Ist das auch Ocean's? Nee.
Der Name ist mir, also, Doch, könnte aber sein, oder?
Ob der auch Ocean's 11 ist, weiß ich genau. Aber ich habe auf jeden Fall beide Filme gesehen. Und die sind beide großartig, meiner Meinung nach. Ne? Soderbergh hat da geschafft, wirklich mit tollen Schauspielern auch ein tolles Flair aufzubringen. Und dieses Flair ist trotzdem noch mal ein bisschen anders als das im Originalfilm. Der eben auch so eine Lockerheit hat, aber dann noch mal, keine Ahnung, also das Red Pack ist dann eben doch was anderes als George Clooney und Matt Damon. Die bringen dann eine völlig neue Note rein. Aber eine Note, die cool ist irgendwie. Und das, ja, da finde ich, haben wir eine schöne Neuinterpretation. Und ich glaube auch bei vielen Covern ist es so, dass man einen Song nimmt, der im Original cool ist und dem man irgendwie eine andere Note gibt. Wenn man ihn einfach nur nachspielt, dann ist das selten wirklich von großem Erfolg gekrönt. Also denk zum Beispiel mal an Behind Blue Eyes. Ne? Ja. Super Song von The Who. Ne? Dann hat Limp Bizkit den aufgenommen. Ich als großer The Who-Fan war so ein bisschen enttäuscht von der Version von Limp Bizkit. Aber das war ein großer Erfolg, weil sie auch irgendwie den Zeitgeist an der Stelle getroffen haben. Das fanden die Leute cool, haben sie gern gehört. Fred Durst irgendwie, der mal hier seine softe Seite rauszeigt, hat irgendwie die Leute angesprochen.
Ja.
Da haben wir eine coole Coverversion, quasi ein Remake des Songs mit einer eigenen Interpretation. Das ist, glaube ich, was anderes als so ein Revival, wo einfach dieselben Leute zusammenkommen, nochmal da genau dasselbe machen wie früher und das dann wirklich vor allen Dingen vom Nostalgiefaktor lebt. Genau. So, jetzt habe ich wieder totgequatscht. Ich gebe wieder ab. Zurück ins Studio.
Würdest du denn sagen, dass die Aeneis ein Revival oder ein Remake der Ilias und Odyssee ist? Ja, hallo, es ist ein Kulturpodcast hier.
Ja. Offensichtlich. Wo habe ich mich denn verlaufen? Homer. Wir reden über Homer.
Ja.
Der hat die Ilias und die Odyssee geschrieben.
Mhm.
Und die Aeneis auch?
Nein.
Aber
die Aeneis ist die Gründungsgeschichte Roms von Vergil.
Okay, dann aber wir sprechen Vergil? Grundsätzlich davon, dass die Römer natürlich ganz viel, was die Griechen geschrieben haben, nochmal neu aufgelegt haben.
So ist es.
Ja, und das sind, glaube ich, Remakes. Und ich finde...
Ja, kein Revival.
Nee, für mich sind es Remakes. Mhm. Und ein Remake muss ja nicht immer gut sein. Im Gegenteil.
Also, die Römer eher schwach.
Ja, die Römer sind da eher schwache Remake-Künstler.
Okay, ja.
Also ich meine, ganz im Ernst. Ich habe, hört man vielleicht zwischendurch mal durch, ne? Ich habe ein kleines Fable für Philosophie. Ne?
Sorry, aber ich erinnere mich gerade an dein Gesicht gerade. Ja,
an das Gesicht, als du Aeneis gesagt hast. Ja, gut. Wir haben auch wahrscheinlich die Hälfte unserer
Hörer abgeschaltet.
Hörer abgeschaltet, weil sie gedacht haben, der Podcast ist vorbei mit der Bemerkung. Zu Recht. Nein, ich habe ein kleines Faible für Philosophie. Ihr habt das auch so ein bisschen studiert. Und tatsächlich habe ich mich im Studium die ganze Zeit gefragt, warum braucht man für ein Philosophiestudium eigentlich Latein?
Mhm.
So. Ja, es hat seine Berechtigung, wenn ich mir die mittelalterliche Philosophie angucke, die eben alle auf Latein geschrieben haben, so, keine Ahnung, die Kirchenlehrer beispielsweise, Thomas von Aquin, Augustinus und so weiter. Ne? Mhm. Aber es hat nicht seine Berechtigung, wenn ich wirklich die römischen Autoren angucke, weil die römischen Autoren selten irgendwas Großartiges zur Philosophiegeschichte beigetragen
haben. Jetzt
wird
es nämlich interessant. Warum sind wir denn trotzdem alle so Cicero-Fans, auch wenn er nichts...
Sind wir? Ich bin's nicht.
Na, ja.
Also ich hab im Philosophiestudium die ganze Zeit gedacht, okay, Altgriechisch, ja, hat viel mehr Berechtigung an der Stelle, weil unsere Kultur doch ganz klar auf dem alten Griechenland basiert. Ne?
Ja, von der aber Politik auch da ein klares Jein. Denn, und das würde ich auch eher referieren, aber finde es durchaus schlüssig.
Mhm.
Die Argumentation, die du jetzt wahrscheinlich bringen würdest, das nehme ich dir jetzt mal ab, ist, was haben die Römer denn schon Neues gemacht? Die haben die Götterwelt übernommen, haben ihm einfach andere Namen gegeben. Ich komme nochmal darauf zurück. Diesen Gründungsmythos, beziehungsweise...
waren gut im Straßenbau, die Römer.
Das epische Erzählen, also den Epos als sozusagen Medium oder als Literaturgattung, ja, haben die Griechen mit der Odyssee, Ilias und Odyssee erfunden, also Homer als die Griechen, und hat Vergil einfach, ja, quasi das Konzept übernommen und hat die Aeneis geschrieben, die sozusagen alle oder viele der Punkte von Homer einfach übernommen hat und sozusagen als römische Geschichte geschrieben, ja, als, okay, als Gründungsmythos. So. Was hat Cicero gemacht? Er hat auch einfach griechische Philosophie, unter anderem, das ist natürlich nicht sein einziges Verdienst, genommen und in lateinische Sprache gefasst und das Ganze dann eben diskutiert und in Verbindung miteinander gebracht. So, ja. Aber ich glaube, das große Verdienst von Cicero ist in dem Fall, dass er es in einen neuen Zusammenhang, in einen neuen Kontext gesetzt hat und vor allen Dingen in eine schöne Sprache gesetzt hat. Das heißt, die Rezeption dieser Tradition insofern, wie soll ich sagen, platt gesagt, so mundgerecht vielleicht gemacht. Alle Lateinstudenten und Lateinschüler würden mich dafür vermutlich schlagen wollen jetzt, dass ich das
so sage. Aber die Lateinlehrer lieben dich.
Richtig, genau. Ja. Ich habe neue Fans gewonnen. Hat das gemacht, indem er es auf ein sprachlich neues Niveau gebracht hat.
Also die Leistung damit liegt im Rhetorischen.
In eine rhetorische Form gegossen hat, die sehr viel ansprechender für die Lateiner seiner Zeit gewesen ist. Und da komme ich jetzt zu den zentralen Begriffen, die zum Beispiel diesen Prozess vom griechischen Ursprung zur römischen Adaption oder wie auch immer bringe. Das wäre nämlich der Traditio et Innovatio. Also das Tradieren von oder auch Konservieren von bestimmten Konzepten, von bestimmten Gedanken, von bestimmten, weiß ich nicht was, Erzählungen, wie auch immer.
Und die oder Tropen.
Oder Tropen, ja, ganz genau. Oder und Innovatio, also das, kleinen Moment, da muss ich mal kurz das Knöpfchen drücken. Verzeihung.
Ja. Wir haben ein Handy-Ton, Achtung, wir haben ein
Handy-Ton. Alles
klar,
ja. Sorry. Anfängerfehler. Innovatio, das Hinzufügen von etwas Neuem oder auch, das würde ich jetzt mal so interpretieren, das Hineingießen in eine neue Form. Ja? Und ich würde sagen, dass das natürlich nicht nur für Remakes gilt, sondern generell für bestimmte Weiterentwicklungen. Ich glaube, ein Remake wird dann interessant erst, wenn das Verhältnis von Traditio und Innovatio in einem solchen Verhältnis steht, dass also in einer Harmonie begibt. Das ist natürlich etwas schwer auszurechnendes. Also wenn du mal den ersten Godzilla-Film dir anschaust und den letzten Godzilla-Film, wie willst du das dann beschreiben? So wie das Verhältnis von Tradition und Innovation in diesen Filmen ist.
Ja, finde ich jetzt sogar ein relativ gutes Beispiel dafür, dass es an bestimmten Stellen funktioniert hat.
Ja, natürlich. Genau. Also das würde ich jetzt auch, ich will auch nicht sagen, dass es nicht beschreibbar ist. Also, aber sozusagen da die richtige Harmonie zu finden, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und das ist dann auch das, was sozusagen im Bereich der Kunst liegt. Ne? Das ist einfach etwas, was Kunst ist. Wenn man das schafft, dann ist es gute Kunst.
Weil die Remakes der Monsterfilme, um jetzt nochmal da die Brücke zur letzten Folge zu schlagen, waren oft ja auch wirklich, die dockten an der Tradition der Ursprungsfilme an, aber boten dann auch für Hollywood die Möglichkeit, eben Innovationen, gerade im technischen Bereich, für die gesamte Branche nach vorne zu treiben. Ne? Also wirklich, wie animiere ich jetzt wirklich den Affen oder... In der Peter Jackson-Fassung ist jetzt nicht besonders gut, aber da war King Kong ja mal mit Motion Capturing von Andy Serkis gemacht und da hat dann sicherlich auch nochmal was nach dem Herr der Ringe fürs Motion Capturing grundsätzlich getan. Mhm. Ne? Das heißt, hier sind wir wirklich mit Innovationen ausgestattet, die wirklich Hollywood auch ein Stück nach vorne gebracht haben, gleichzeitig eben im Gewand der Tradition, nämlich eines der klassischsten Hollywood-Filme überhaupt. Ja. Finde ich schön. Also ich würde, Traditio et Innovatio.
So ist das, sind die lateinischen Fachbegriffe.
Ja.
Oder, meine These deswegen, gut, dass du es gerade angesprochen hast, wäre zum Beispiel auch, warum erleben wir eigentlich, vielleicht ist es sehr subjektiv, aber vielleicht gibt es da irgendwo Statistiken zu, wieso leben wir eigentlich im Moment in einer Zeit, in der scheinbar sehr viele Remakes und Revivals stattfinden. Gerade im Kinobereich, wir können ja mal da bleiben, aber auch im Serienbereich zum Beispiel. Mhm. Wobei auch da, naja, da komme ich gleich zu.
Ja.
Es ist zum Beispiel jetzt, kommt wieder ein neuer Power Rangers Film zum Beispiel in die Kinos. Und ich habe
Hast du die Power Rangers früher gesehen?
Ja, naja, ich war Fan. Es war sogar der erste Kinofilm,
gab's
in dem ich im Kino war. Ja, in den 90ern. Ja, gab's schon.
Ich dachte, da gab's nur diese Serie. Ich habe das leider nie gesehen.
Hm? Es gab auch einen Kinofilm, ja.
Aber freust du dich da drauf?
Ja. Und ich habe, und das war vielleicht auch zum heutigen Thema. Ich habe mich nämlich tatsächlich gefragt, warum freue ich mich eigentlich darauf? Hm? Ja, ich, es sind Kindheitserinnerungen. Samstag morgens, keine Ahnung, wann steht man da so als kleines Kind oder als Kind auf, um sechs auf, so, keine Ahnung.
Die Eltern schlafen mindestens bis acht und du schläfst
genau,
um sechs auf.
Ganz
Schleichst dich vor den Fernseher?
Ganz genau das. Im Schlafanzug noch, ja, all das. Oder ein Kakao oder irgendwie sowas. Ne?
Ja, cool.
Und Kinderprogramm geguckt, unter anderem auch Power Rangers, von Haim Saban erfunden und produziert.
Mhm.
Einer der großen Medienmogule dann ja später gewesen.
Der Name sagt mir auch irgendwas. Gib mal gerade einen Kontext.
Er hat zwischendurch stand mal für den Kauf von Sat.1, glaube ich, zur Debatte und hat es, glaube ich, sogar gemacht.
Der hat,
in der Harald-Schmidt-Ära da.
Richtig, der Name, da hat Harald Schmidt nachher auch irgendwie seinen eigenen Chef so ein bisschen in der Sendung, glaube ich, angegriffen.
Ja.
Auch.
Aber hallo.
So. Ja, genau.
Ganz genau das.
Ja, ich erinnere mich. Ja. Und ich habe jetzt nochmal eine steile These zu diesem Power Rangers-Film.
Ich war noch gar nicht fertig, ehrlich gesagt.
Ja, ich hau die kurz dazwischen, dann bist du nämlich, da kannst du mich, glaube ich, sofort andocken.
Ja.
Ich glaube, du bist die Zielgruppe für den neuen Power Rangers-Film.
Ja, genau. Und ich habe mich gefragt, warum.
Ja.
Und ich habe jetzt gerade ausgeholt und gesagt, naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich mich dann sofort wieder in meinen Schlafanzug versetzt fühle von 25 Jahren oder so. Keine Ahnung. Aber
Power Rangers Schlafanzug.
Richtig, richtig. Aber ich weiß nicht, ob es das allein sein kann. Und dann habe ich weiter überlegt und bin dann eben zu diesem Punkt gekommen, warum, das ist ja längst nicht das einzige Remake.
Ghostbusters letztes
Jahr. Im Kinobereich ganz genau. Mhm. Auch da die Innovation.
Frauen,
ja.
Ein großartiges Interview.
Der Trailer von Power Rangers, der Trailer von Power Rangers erzählt, verrät schon der Look, also die ganzen Effekte und so, all das, was in der Serie wahnsinnig billig war, was im Film oder in den Kinofilmen, es gab ja schon mehrere, auch relativ war. Für damalige Verhältnisse toll, aber was konnte ich da als Siebenjähriger, der mit seiner Mutter da im Kino gesessen hat, dazu schon sagen?
Mhm.
Ja? So. Ich glaube tatsächlich, dass diese Innovation da sehr stark mit reinspielt, aber trotzdem die Bindung an die Tradition, die mich als Nostalgiker eben auch anspricht. Da eine Harmonie zu finden. Mal sehen, wie es wird. Ich bin ganz gespannt.
Mhm.
So, warum also im Moment so viele Remakes? Weil natürlich auch die technischen Errungenschaften, die Umsetzungsmöglichkeiten, die ja schon Innovationen an sich sind. Also guck dir mal Filme aus den 90ern an und die CGI-Effekte, die sind zum Teil heute zum Weglaufen.
Ja.
Deshalb, und da komme ich gleich zu der Frage, du kannst ja schon mal vorüberlegen, ja, würde man sich ja vielleicht manche Filme, die damals eigentlich Potenzial hatten, nochmal, also gerade so aus den 90ern, wo Computertechnik, Computeranimation, es schon in die Kinos geschafft hat, aber eben dann manchmal doch so ein bisschen sehr schief ausgesehen hat, dass man sich das eigentlich wünschen würde, warum denn nicht heute, ja? Ich glaube auch, Florian Will und Florentin Will und Stefan Tietze im Podcast UFO, die haben in der vorletzten Folge zum Thema Computersimulation ja auch sozusagen einen Ausblick gewagt. Wenn man sich jetzt auch in Computerspielen Animationen von Menschen zum Beispiel oder so anguckt. Mhm. Wie wird das denn eigentlich in zum Beispiel 100 Jahren aussehen?
Ja, das ist ja die Theorie von Elon Musk, dem Tesla-Chef.
Mhm.
Habe ich letztens noch in einem anderen Unterrichtssetting von gesprochen.
Mhm.
Elon Musk hat ja die Theorie, dass wir...
Machst du noch einen anderen Podcast?
Ja, unzählige. Jeden Tag mindestens sechs. Elon Musk hat die Theorie, dass beziehungsweise er hat die These aufgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation bereits leben, 1 Million Mal höher ist, als dass wir in der Wirklichkeit leben.
Ja.
Denn wenn man sich die Innovation der letzten 30 Jahre in der Computertechnik anschaut, ja, so ein Fliegeviech, also heute ist wirklich Zoo hier.
Verhext.
Verhext. Wenn man sich die Innovation der Computertechnik in den letzten 30 Jahren anguckt und dann mal denkt, was in den nächsten 100 Jahren passiert, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir in den nächsten 100 Jahren zu einer Wirklichkeitssimulation kommen, die nicht mehr von der Wirklichkeit zu unterscheiden ist. So. Und dementsprechend ist es doch sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir schon in einer solchen Simulation leben und diese nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden können.
Ja, das machen wir in der Sci-Fi-Stunde dann, ja?
Ja, aber ich meine, Elon Musk ist ja kein dummer Mann, ne? Der ist offensichtlich, der hat PayPal, glaube ich, erfunden. Jetzt ist er Tesla-Chef und möchte bald Marsflüge anbieten. Mhm. Also der ist wirklich zurzeit der die technische Innovation, glaube ich, am meisten nach vorne treibt.
Visionär, ja.
Genau. So. Und dementsprechend finde ich das natürlich eine sehr interessante Theorie. Und um jetzt nochmal an deine die Wendung zu deiner bisherigen Geschichte rüberzubringen. Ich glaube auch, dass das vielleicht deswegen zurzeit eine so große Zeit ist, der Remakes und der, nee, Remakes, nicht
ja,
Remakes oder Revival, sondern der Remakes, weil natürlich die technischen Möglichkeiten der letzten Jahre es möglich gemacht haben, Filme oder Serien oder Ähnliches mit ganz anderer Computertechnik eben nochmal neu aufzuführen. Der große Gradmesser dafür, finde ich, ist natürlich wieder Disney. Ich dachte, du kommst jetzt drauf.
Ach so, wusste nicht, dass das... Ich dachte, du musst niesen oder so. Dass da,
Disney. Ja, Disney mit seiner Meisterwerke-Reihe. Disneys Meister...
Natürlich auch da... Ach, stimmt, jetzt weiß ich, du erinnerst mich gerade, wieso ich auf dieses Thema gekommen bin. Ja, ja, natürlich, die Schöne und das Biest.
Genau, Disney mit seiner Meisterwerke-Reihe, die... wirklich bahnbrechend war für die Entwicklung von Trickfilmen einfach. Ne? Also das sind wirklich die ersten, also so Ende der 80er, Anfang der 90er war ja die ganz, ganz große Zeit der Meisterwerke. Da haben wir sowas wie Die Schöne und das Biest, da haben wir König Ariel. Der Löwen, da haben wir Ariel, da haben wir Lion King. Und all diese Filme, vom Dschungelbuch angefangen, der wirklich sehr, sehr viel früher war, werden jetzt von Disney neu gemacht.
Genau.
Alle.
Genau.
Das ist ja der Plan. Und davon haben wir jetzt ja schon gesehen. Das Dschungelbuch vor 2 Jahren, glaube ich, ungefähr, war schon sehr, sehr stark von den Effekten her.
Ja.
Ich habe damals mal gesagt, ja, das große Problem dieses Films ist der einzige reale Darsteller, nämlich der Junge, der irgendwie nicht so richtig der Superschauspieler ist.
Mhm.
Kann auch nichts dafür, der ist 7 Jahre alt oder was. Aber die Tricktechnik war unfassbar.
Ja.
Wirklich unfassbar. Ja, also die Tiere sahen perfekt aus. Und auch die Stimmung und die Songs und sowas, das hat Disney richtig gut gemacht. Die Schöne und das Biest habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber das ist eben auch, der wird ja wird gerade sehr stark gehypt, ne? Also da sagen auch alle, großartiger Film. Natürlich da aber mit der Einschränkung, der
Originalfilm. Da habe ich aber auch was anderes gehört.
Ja?
Also ich habe im WDR 5 eine gar nicht so kurze Rezension zum Film gehört, der, ach, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, ob es müßig ist, das kurz zu referieren, aber ich weiß auch nicht, ob ich, doch, ich werde ihn mir ansehen. Aus verschiedenen Gründen. Und im WDR 5 wurde gesagt, dass es wurde auch verglichen mit zum Beispiel dem Dschungelbuch und genau das, was du gesagt hast, wurde auch in diesem Beitrag bestätigt. Für Die Schöne und das Biest würde aber gelten, dass hier zwar viel für die Computersimulation oder Computeranimation ausgegeben wurde, ist aber zum Teil wirkt, als würde man in einem Jump-and-Run-Spiel sein.
Okay.
Und im Gegensatz zum Beispiel zum Dschungelbuch hat man bei diesem Remake alles so belassen, also die ganze Storyline, ja.
Mhm.
Also bei vielen Remakes kann es ja auch mal durchaus vorkommen, wünschenswerterweise, dass es durchaus auch zum Beispiel ein anderes Ende gibt oder so, ne? Und das ist jetzt in Beauty and the Beast nicht so. Sorry, dass ich das spoilern muss, aber das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so schlimm.
Hast du gerade den Film?
Du hast gerade, nee, ich hab's ja nur im Radio gehört. Ich hab's einfach nur im Radio gehört. Come on.
Der 6 Tage alt ist, den hast du gerade gespoilert. Ich muss gleich die Spoilerwarnung noch kurz davor schalten.
Nein, komm.
Nein, okay, gut.
Bei dem weiß ich nicht. Ja. Und die Innovatio in dem Film wäre dann, ich interpretiere mal den WDR5-Beitrag, dass noch viel mehr auf die Kitschdrüse gedrückt wird.
Ja gut, das ist keine Innovatio, ne?
Ja, aber das wäre sozusagen das neue Element, dass das, was ohnehin schon kitschig ist, noch viel mehr ausgebreitet wird. Ja.
Okay.
Ja. Von daher eben eine Innovation nicht im Sinne von ein neues Ende oder sowas, aber ein durchaus neuer Look. Nur der scheint nicht mit den aktuellen Sehgewohnheiten oder dem der aktuellen Technik der Animationskunst zu harmonieren. Ist nicht auf dem Niveau, was man gewohnt sein könnte.
Meinst du, das Problem von
Disney wird... Ich glaube, da ist sozusagen, da interpretiere ich den Radiobeitrag so, dass das quasi eben nicht in diese Harmonie von Innovation und Tradition passen würde.
Aber meinst du, da an der Stelle wird vielleicht das Problem von Disney bei dieser ganzen Neuauflagenreihe der Meisterwerke, dass sie mit Dschungelbuch im Prinzip schon gezeigt haben, okay, wir haben hier fotorealistische Computergrafik und damit ist quasi der Aspekt der Innovatio für alle Remakes, die jetzt noch machen, schon so ein bisschen abgehakt?
Nee, das glaube ich nicht. Weil das wäre ja nur ein Aspekt. Also natürlich, also ich glaube, das gilt auch nicht für den ganzen Film, dass so die Visuals zum Teil nicht so ganz zufriedenstellend sind für den Zuschauer, sondern nur für einzelne Szenen, die dann aber wiederum auffallen, ja. Es ist im Übrigen gerade sehr komisch, über einen Film zu sprechen, bei dem ich einen Radiobeitrag gehört habe. Von daher würde ich vorschlagen, dass wir das vielleicht nochmal vertagen dann in unsere Disney-Stunde, die wir ja durchaus auch mal machen könnten.
Machen müssen.
Ja. Zwei Punkte würde ich gerne noch ansprechen, denn ich weiß gar nicht, was haben wir eigentlich auf der Uhr schon?
Oh,
darf man das so sagen?
Wir haben voll...
Okay.
Ich wollte sagen, wir sind bei 41 Minuten.
Ja.
So ungefähr.
Gut. Also zwei Dinge hätte ich nämlich noch. Zwei Fragen. Ich glaube, beides auf Netflix. Wir müssen ja auch über Serienremakes vielleicht mal sprechen.
Unbedingt.
Ja, denn das wäre ja interessant, ob man da überhaupt über Remakes, meines Erachtens nach ist es ein bisschen schwieriger, da über Remakes zu sprechen.
Ich zeig mal
weil,
auf.
Ja? Weil serielles Erzählen ja eher in Staffeln läuft und es ja häufiger Fortsetzungen sind. Beispiel Gilmore Girls, Remake, Reunion.
Ein neues Jahr.
Ja. Oder eine neue Staffel einfach.
Ich finde, hier haben wir
tatsächlich... Andere Frage, Kettenfrage. Fuller House. Ja, von der 90er-Jahre-Serie Full House. Jetzt geht es um die Töchter, die erwachsen geworden sind. Remake, Fortsetzung, Reunion. Was machen wir damit? Können wir das überhaupt in diese Kategorien pressen?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich bin immer für Schubladendenken und ich würde sagen, wir versuchen hier an dieser Stelle das auch zu tun. Ja, Fuller House, würde ich sagen, ist eine Reunion, denn das ist Fuller House tatsächlich darauf ausgelegt, dass die mit den Schauspielern von damals einfach jetzt mal weitermachen.
Soweit sie denn mitmachen wollen, das war ja ein großes Thema. Die Olsen Twins.
Die Olsen Twins sind nicht dabei, aber Bob Saget ist, glaube ich, dabei.
Ja, die haben aber auch nicht durchgehend. Ne?
Aber John Stamos ist durchgehend dabei.
Ich weiß es nicht. Also in der Ankündigung war es jedenfalls so, dass sie nicht durchgehend immer dabei sind, sondern eher immer mal wieder Gastauftritte.
Also der Fokus liegt auf den Töchtern.
Ja, eindeutig.
Okay. Ja. Also, aber trotzdem, wir haben hier eine Reunion dieser Töchter-Schauspieler auf jeden Fall und diese Serie ist darauf angelegt, dass sie immer wieder kommt. So. Also, dass da mehrere Staffeln von produziert werden, bis halt keiner mehr guckt und dann wird es irgendwann von Netflix abgesetzt.
Also wie die Kelly Family quasi.
Genau, wie die Kelly Family vielleicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das ein Revival... Ich
versuche nur Bögen zu spannen.
Ich weiß nicht, ob das ein Revival war oder eine Reunion, bin ich mir halt nicht sicher, weil ich die Show von Florian Silbereisen diesmal leider verpasst habe. Wohingegen Gilmore Girls, gut, da wird jetzt auch gerade überlegt, kommen die vielleicht sogar nochmal zurück und wird nochmal ein neues Jahr gemacht, aber grundsätzlich war es ja so geplant, wir haben hier jetzt nochmal ein Revival. Mhm. Ne? Nämlich nochmal, ich glaube hilf mir bitte, das waren 94 Minuten oder sowas? Oder waren das wirklich nur vier einzelne Folgen? Ich glaube, es waren 94 Minuten, die ein Jahr im Leben der Gilmore Girls, aber schon nach einer gewissen Zeit eben, die wirklich, glaube ich, Realzeit nach Ende der Serie darstellte, zeigte. Und damit aber auch abgeschlossen. Also das ist wirklich ein einmaliges, also wie wenn eine Band sich nochmal für ein einziges Konzert zusammentut.
Das packen wir nochmal in den Faktencheck.
Ja, genau. Müssen wir irgendwie nochmal dranhängen.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist ein Revival-Ding bei den Gilmore Girls. Zumindest war es so geplant. Vielleicht ist es jetzt so erfolgreich, dass es tatsächlich zur leichten Reunion wird. Aber und Fuller House ist eine Reunion, würde ich sagen. Wäre so meine These.
Ja, es war von mir auch keine rhetorische Frage, sondern ernst gemeint klingt für mich plausibel, ja. Würde ich mit dir gehen. Du hast dich aber gerade nochmal gemeldet zwischendurch.
Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja seit ungefähr 10 Jahren habe ich Angst und Hoffnung bei einem bestimmten Remake, Revival, Reunion Ding.
Ja.
Und zwar geht es da um ganz, ganz klassisches Nerd-Thema. Du kannst dir vielleicht schon fast vorstellen, um was es geht. Es geht nämlich um eine Serie, die leider nach einer Staffel eingestellt worden ist. Und zwar um die Serie Firefly von Joss Whedon. Das ist eine Science-Fiction-Serie, die damals bei Erstausstrahlung so ein bisschen unter einem schlechten Stern stand, also war ein bisschen schlecht ins Programm reingebaut und sowas. Auf jeden Fall ist die nach einer Staffel eingestellt worden.
Aha.
Und bis heute gilt das als also so als dümmste Entscheidung der letzten 20 Jahre, was in irgendeiner Weise die Popkultur angeht, weil Firefly war wirklich eine großartige Serie. Jeder, der die sieht, sagt das ungefähr. Also ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der irgendwie gesagt hat, Firefly ist Mist.
Mhm.
Das ist so eine Serie. Joss Whedon ist ja, der hat damals, glaube ich, Buffy und Angel gemacht und ist mittlerweile wirklich im Drehbuch und Drehbuchautor und Regisseur von wirklich großen Hollywood-Filmen. Ich glaube, der hat die Avengers auch gemacht, glaube ich zumindest.
Stimmt. Den Age of Ultron, glaube ich sogar.
Kann sein, genau. Hm? Auf jeden Fall.
Kürzlich noch gesehen.
Genau, bei Joss Whedon, der gilt mittlerweile so als Mastermind, was irgendwie auch so Kultnummern angeht. Und ja. Firefly war eine Serie, die Science-Fiction-Tropen verbunden hat mit Western. Mhm. Also das war alles so ein bisschen...
Cowboys and Aliens quasi.
Ja, nicht mit Aliens, aber es war so ein bisschen Cowboy-Style immer. Also so diese Frontier-Geschichte, die Star Trek eigentlich in den 60ern aufbauen wollte, nochmal irgendwie so ein bisschen verbunden. Die sind halt mit so einem ziemlich abgefrackten Raumschiff, fliegt so eine Truppe von mehr oder weniger gesellschaftlich Aussätzigen durchs All und landen auf verschiedenen Planeten, müssen da so ein bisschen Viehhandel und sowas betreiben. Also tatsächlich, teilweise nehmen die auch wirklich Kühe mit und sowas. Ne? Also es ist so ein bisschen, es wirkt wie ein abstruser Mix, wenn man es erzählt, aber wenn man es sieht, das passt alles einfach in sich.
Mhm.
Also richtig gute Serie. So. Weil diese Serie total gehypt wird und immer noch extrem gute Zahlen hat, was so DVD-Verkäufe und sowas angeht, weil sie halt wirklich auch gut ist, aber halt nur eine Staffel hatte und dann noch einen Film, der nachgeschoben worden ist, wird da ständig drüber gesprochen, könnte es davon nicht ein Revival geben oder eine Reunion, ist nicht ganz möglich, weil einer der Schauspieler schon gestorben ist, oder vielleicht ein Remake. So. Jetzt habe ich jahrelang gedacht, boah, eine Reunion wäre so toll. Ne? Also der Hauptdarsteller Nathan Fillion hat Castle zum Beispiel, war der auch der Hauptdarsteller. Castle ist jetzt abgedreht. Das heißt, er könnte langsam wieder, hat so ein paar Nebenrollen in anderen Serien, aber ja, der könnte langsam wieder eine der Hauptdarstellerinnen, Monica Baccarin heißt sie, glaube ich, hat in Homeland in der ersten Staffel mitgespielt, hat eine sehr, sehr große Rolle. Hat auch ein paar andere Jobs, die ist auch mittlerweile im Kino öfter vertreten. Aber vielleicht kriegt man ja die alte Band da nochmal zusammen, so ungefähr.
Mhm.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Nun wird jetzt mittlerweile darüber gesprochen, hey, gib doch Joss Whedon einfach mal einen Freifahrtschein, gib ihm mal eine White Card und, keine Ahnung, 15 Millionen Dollar und lass den mal bitte eine Staffel von irgendeiner Serie machen, der wird schon was Gutes produzieren. Und vielleicht macht er ein Firefly-Remake. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor. Weil diese Serie war so gut, dass ich sowohl von einer Reunion Angst hätte, dass die das dann irgendwie in den Sand setzen, von einem Remake auch. Mhm. Dasselbe Gefühl, was ich jetzt so bei Star Trek habe, bitte setzt es nicht in den Sand, bitte macht es nicht kaputt. Mhm. So ungefähr. Mhm. Ne? Vielleicht steht das Original gerne an sich. Und ich glaube, das ist aber so ein grundsätzliches Ding. Ne? Du hattest das eben schon mal angesprochen. Bei einem Revival, das spricht eben die Nostalgiker an und die Fallhöhe ist vielleicht nicht so hoch, wenn man das eventuell mit denselben Leuten nochmal macht und die auch vielleicht so alte Gefühle nochmal ansprechen.
Ja und nein, ne? Sie können ja sehr enttäuschen, auch gerade die Alten, wenn sie nicht an die alte Form herankommen vielleicht oder so, ne? Das ist, also ich glaube, das ist echt ein ganz schmaler Grat, da eine zufriedenstellende Leistung oder Darstellung irgendwie hinzukriegen.
Aber beim Remake finde ich halt die Fallhöhe eigentlich noch höher, weil irgendwie, du hast eben gesagt, dieser Aspekt, ich finde das immer noch sehr, sehr, eine sehr, sehr schöne These, dieses Traditio
und Innovatio.
Et Innovatio.
Ja. Die Harmonie aus beiden.
Die Harmonie aus beiden hinzukriegen und vor allen Dingen diesen Innovatio-Aspekt eben nicht aus den Augen zu verlieren, auf Basis von Fanservice, den man gerne ja auch in so Remakes macht. Ne? Mhm. Also wenn ich an die Disney-Filme denke, dann hast du immer so ein bisschen Fanservice, was zum Beispiel die Lieder angeht. Ne? Das sind die Originallieder, absolut, die immer wieder so ein bisschen angespielt werden.
Yeah, yeah.
Und da muss man eben dann hinkriegen, trotzdem noch Innovation in dem Ding zu haben. Mhm. Und denke ich jetzt bei so einem potenziellen Serien-Remake von Firefly, die Versuchung liegt nahe, gerade weil nur eine Staffel von dieser Serie vorher produziert worden ist, in irgendeiner Weise zu sagen, ja, jetzt nehme ich hier halt genau dieses Flair wieder auf und mache quasi genau diese Serie und mache halt ein paar neue Storystränge, aber das war's. Ne? Und ich glaube, das würde in die Hose gehen. Und da braucht man dann irgendwie doch wieder Innovation. Das kann es aber natürlich auch kaputt machen, weil irgendwie damit das Feeling so ein bisschen gestört wird. Also du hast recht, diese Balance zwischen Traditio und et Innovatio, das ist halt krass schwierig.
Das ist super schwierig. Und das ist, wie gesagt, Kunst, wäre meine Meinung. Das ist das, wo ein Künstler sein, glaube ich.
Ja.
Also ne, wenn wir auch Filmemacher so im Sinne von Künstlern ansehen. Ne? Jetzt hast du mir meine eine Frage, die ich eigentlich an dich gehabt habe, im Prinzip schon beantwortet, nämlich was für ein Remake oder ein Revival würdest du dir eigentlich wünschen? Wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, würdest du da Firefly ins Feld führen? Vielleicht fällt dir auch noch was anderes ein, aber ich würde gerne eine andere Frage nämlich dann davor schieben, die auch nicht ganz uninteressant, glaube ich, ist. Würde dir jetzt auch ein Film, eine Serie, eine, meinetwegen auch eine Band, weiß nicht, aber ich glaube so Film, Serie, das ist irgendwie ein bisschen greifbar, interessanter vielleicht, einfallen, die, von denen du sagen würdest, bitte auf keinen Fall ein Revival. Nicht, weil das Original vielleicht so schlecht ist oder so, sondern weil du sagen würdest, hier gibt es eigentlich nichts an Innovation, was den Film besser machen würde.
Ja.
Weil, denn auch diese Fälle gibt es sicherlich. Mir fielen da auch gerade einige ein, weil sie sozusagen trotz zum Beispiel bestimmter, sagen wir mal, technischer Mängel oder so, zeitlos sind. Denn auch das gibt's ja, ne?
Super viele. Super viele. Das
ja,
ist sogar,
aber wir wollen pointiert arbeiten. Ein. So ja. Was würde dir, was, genau, wo wir also, sagen, den auf gar keinen.
Ich sag nur, es ist die Mehrzahl. Es ist definitiv für mich die Mehrzahl, weil für mich eine gute Serie oder auch einen guten Film auszeichnen, dass sie für sich stehen und dann eben auch nicht irgendwie mit dem Zeitgeist angepasst werden sollen. Bei Filmen würde mir sofort so meine Lieblings... keine Ahnung. Ich denke mal an einen meiner Lieblingsfilme Garden State von Zach Braff.
Mhm.
Ne? Großartiger Film. Bitte niemals neu machen. Also okay. Was für ein Schwachsinn.
Ja.
Bitte nicht. Der Film steht für sich. Der ist fertig. Ne? So, und den kann man sich noch 100 Mal angucken. Alles super, bitte nicht neu machen. Ne?
Okay.
Bei Serien, ich habe gerade sofort an Breaking Bad gedacht, zum Beispiel. Ne? Warum? Also bitte nicht, das Ding ist fertig erzählt.
Ja.
Super, super großartige Serie, von vorne bis hinten durch dekliniert. Ich brauche da überhaupt keine neuen Ansätze mehr. Ich brauche da keine Innovatio mehr. Das Ding ist perfekt.
Ja.
Das Ding ist wirklich perfekt. Geile Serie. Können wir jetzt,
bin ich bei dir? Sorry, wenn ich da kurz reingrätsche. Und dennoch bei Breaking Bad, klar, diese Story ist ist so perfekt auserzählt worden. Ich habe es auch einfach verschlungen und würde sagen, das war's. Mhm. Jetzt gibt es ja, na, das ist die Frage, ist es eine deutsche Adaption, ist es eine Anlehnung, ist es ein Remake, ist es sicherlich nicht.
Meinst du, morgen höre ich auf?
Genau. Mhm. Mit Bastian Pastewka fand ich eine gute Serie. Das habe ich auch irgendwie so weggeguckt. Ich glaube, wenn man sich an dem Punkt davon freimacht, dass ein Remake oder sowas von oder ein deutsches Breaking Bad sein soll, kann man da wirklich Spaß mit der Serie haben. Es ist sozusagen das grundlegende Konzept, ein völliger Normalo kommt eben so auf kriminelle Abwege, um die Familie irgendwie zu retten oder so. Das Konzept ist nun ja sicherlich auch nichts Neues, fand ich aber so als deutsche Idee, diesen Gelddrucker zu nehmen, irgendwie so, man hat sofort so Steuerhinterziehung und sowas im Kopf, sowas typisch.
Ja, aber ich glaube, da müssen wir, also ich glaube, der ZDF-Programmchef, glaube ich, war es, der ein Jahr vorher, bevor die Serie erschienen ist, schon gesagt hat, wir machen das deutsche Breaking Bad. Ja. Ich glaube, damit hat er sicherlich der gesamten Produktion keinen Gefallen getan.
Bastian Pastewka hatte, glaube ich, auch in irgendeiner Sendung sich sehr zurückhaltend dazu geäußert.
Ich glaube, bei Böhmermann haben sie dann mal so Fake-Trailer produziert, wo sie beiden dann wirklich auch...
Und das war genau die richtige Reaktion eigentlich. Ja.
Also das war ziemlicher Schwachsinn von dem Programmdirektor. Der weiß offensichtlich nicht, wie die Popkultur funktioniert. Sollte man unseren Podcast hören. Mhm. Ich finde, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen Remakes und der Aufnahme von Tropen aus bestimmten Genres. Und das hat, morgen höre ich auf, hat definitiv Sachen übernommen, ne? Mhm. Was das Feeling angeht, vielleicht auch was so ein bisschen teilweise Collagen angeht oder so Schnittsequenzen irgendwie, aber hatte auch bestimmte Punkte ihres eigenen Stils, hat auch bestimmte Sachen nicht so gut gemacht wie Breaking Bad, definitiv, war nicht so eine Premium-Serie wie Breaking Bad, aber Breaking Bad hat sicherlich auch ein anderes Budget von AMC als das ZDF jetzt Bastian Pastewka mit einer deutschen Fiktion.
Eine deutsche Serie würde sich im Stile Breaking Bads auch total unglaubwürdig machen. Ich glaube, wir können auch nochmal eine eigene Stunde über deutsche TV und Filmproduktion reden. Ich glaube, all das, was an deutschen Produktionen zu sehr amerikanisch aussehen will, ist automatisch sehr kritisch zu betrachten.
Du sprichst von You Are Wanted, oder?
Auch da habe ich nur bisher von gehört. Aber
ich habe es gesehen.
Dennoch, vielleicht wollen wir zurückkommen zu, was man nicht machen sollte.
Ja.
Breaking Bad wäre das eine. Ein Film, hast du schon genannt?
Ja, ich hatte Garden State genannt.
Ach, Garden State, sorry.
Weil es einer meiner Lieblingsfilme ist, wirklich. Okay. Der schafft ein Feeling und hat auch an der Stelle keine besondere Geschichte. Ne? Da geht es nicht um eine total krasse Geschichte, die man unbedingt nochmal erzählen muss oder sowas. Ja, geht es um eine Alltagserzählung. Warum sollte ich davon überhaupt ein Remake machen? Und ich finde auch teilweise Entschuldigung. So Sachen, also ausländische Filme, die tatsächlich als Remake gemacht worden sind. Funny Games war ein ziemlich perfekter Film. Mhm. Michael Haneke ist ein großartiger Regisseur. Mhm. Kann ich mir jeden Film von dem Typen angucken. Und der hat mit Funny Games richtig was hingelegt. So. Mhm. Der Film ist unerträglich. Ne? Das sind die Stimmung, man muss irgendwann abschalten, weil man denkt, so schlecht sind doch bitte Menschen nicht. Ne? Mhm. Warum machen die ein Remake davon? Also es ist einfach sinnlos. Ich brauche keine Remakes, die im Prinzip nichts Neues bieten. Und wenn ein Film perfekt ist, dann möchte ich auch nicht, dass in diesem Film was Neues geboten wird. Teilweise ist es auch eine Genresache. Deswegen hatte ich auch eben Firefly mal so ein bisschen angesprochen. Im Science-Fiction-Genre sind Remakes sehr, sehr häufig von Erfolg gekrönt, würde ich jetzt fast sagen. Es tut mir leid, wir landen schon wieder bei Battlestar Galactica. Ist ja schon ein Remake. Ne? Battlestar Galactica ist ein Remake von der 70er-Jahre-Serie Kampfstern Galactica mit denselben Personen und so weiter. Also, aber eben auch mit einem guten Faktor von Innovatio.
Ne? Ja.
Also der hat so ein bisschen was von dem Alten drin, aber eben auch viel vom Neuen. Lässt dann in einzelnen Folgen tatsächlich auch nochmal so ein bisschen, die alte Optik anspielen, wenn es da um irgendwelche Roboter, die sie zu lohnen geht. Genau. Also im Science-Fiction-Genre, man kann auch die ganzen Star Trek-Serien sehen, funktioniert das ganz gut, Remakes bzw. Revivals oder sowas zu machen. Hm? In ganz vielen anderen Genren ist es entweder sinnlos oder es funktioniert auch einfach nicht. Was würdest du denn sagen? Also von welchem Film hättest du denn gerne noch, oder von welcher Serie, hättest du gerne noch ein Remake? Mhm. Und von welcher Serie oder welchem Film auf gar keinen Fall?
Ja.
Und während du diese Frage beantwortest, nehme ich hier gerade natürlich den letzten Olli-Ball.
Ja, ja. Ja. Vielleicht, also ich bin ein bisschen schwer beeinflusst, denn wie so häufig war meine Vorbereitung ein YouTube-Clip.
Watchmojo.com.
Watchmojo.com, ja. Aber da hat mich es gibt zwei, zu unserem Thema heute zwei Watchmojo-Clips, die interessant sind. Nämlich erstens natürlich die 10 besten Remakes, okay. Der zweite, den fand ich gar nicht so uninteressant, denn das war die 10 schlechtesten Filme, die unbedingt ein Remake verdient hätten.
Okay, spannend.
Hm? Ja, und das ist ja wirklich spannend. Das ist so, dass daher auch unsere Frage, ne? Was würdest du dir als Remake wünschen und was nicht? Da war ein Film dabei, an den ich mich auch echt nur total schwach erinnere, und das ist Spawn. Aus dem so Superhelden-Universum. Und
X-Men-Universum, glaube ich, ne?
Ich weiß gar nicht so genau.
Okay, aber erzähl mal weiter.
So drin im Thema bin ich da auch nicht. Aber ich kann mich erinnern, dass ich den Film irgendwie ganz spannend ursprünglich fand, weil das ja die Hauptfigur ja einen Pakt mit dem Teufel da eingeht. Das ist per se schon immer mal spannend. Sich mit dem Bösen da einzulassen und aber dann trotzdem irgendwie so gegen Dämonen kämpft. Also es geht um einen Soldaten, der irgendwie krasse Verbrennungen erleidet, total entstellt ist, dadurch nicht mehr zu seiner Frau zum Beispiel zurückfindet, eigentlich sozusagen schon als verstorben gilt. Ne? Mhm. Was macht er? Er geht einen Pakt mit dem Teufel ein und verwandelt sich eben in diese Figur Spawn mit übernatürlichen Kräften, in der Hoffnung, so wieder zu seiner Frau zurückkehren zu können. Enttäuschung pur, seine Frau heiratet seinen besten Freund bzw. Soldatenkollegen und so weiter und so weiter. Das Problem des Films war sicherlich, dass das war so ein typischer 90er-Jahre-Film. In den 90ern waren auch Comic-Verfilmungen alles andere als en vogue. Bis auf vielleicht die Tim Burton-Batman-Filme. Ich als Nicht-Tim Burton-Fan, sorry, dass ich mich da jetzt outen muss,
stimme dir hundertprozentig zu.
Stehe auch diesen Batman-Verfilmungen sehr kritisch gegenüber. Sei es drum. Der Film wäre cool gewesen, weil so eine teuflische Figur, die dann am Ende aber trotzdem auch gegen Dämonen und so weiter kämpft, cool. Wie gesagt, in diesem Watchmojo-Clip fand ich das sehr cool beschrieben, weil gerade was die Visuals angeht, wäre das mit der heutigen Technik, und das sah damals schon irgendwie ziemlich cool aus, so. Mhm. Aber da fehlte auch noch der letzte Feinschliff in der Animation auch. Ich glaube, das wäre heute durchaus cool. Und ich kann da watchmojo.com, vielleicht hören sie ja zu, nur zustimmen. Das wäre ein Remake, worauf ich mich zum Beispiel auch total freuen würde. Jetzt das Remake, wovon ich dringend abraten würde.
Ja, okay.
Tatsächlich auch eher so, nicht Science Fiction, das jetzt nicht, aber ja, die Zurück in die Zukunft Trilogie zum Beispiel.
Oh ja, oh, und sehr zwar, gute Wahl.
Und zwar nicht nur, weil es einer meiner All-Time-Favorites ist, sondern klar, auch da sieht man gewisse Defizite bei computeranimierten Dingen. Aber wenn man sich mal genau überlegt, was in dem Film ist eigentlich computeranimiert? Das sind, ich glaube, die Szenen kannst du echt irgendwie an einer Hand abzählen. Oder die Momente so. Das ist einmal, wenn der DeLorean sich quasi in die Zukunft bewegt, ne? Wenn es dann also anfängt zu blitzen und so. Das ist einmal, wenn die Lokomotive, glaube ich, abhebt. Mhm. Und das ist in der Zukunft, wo dieser bei dem Kino, dieser 3D-Hai, sich über Marty McFly beugt. Und ja, er sich so erschreckt, so, oh Gott, der Hai kommt davon um. Und dann ist es aber nur so.
Ja, mag auch noch zwei, drei andere Szenen aus der Zukunft geben. Ne?
Mit Sicherheit, die fallen mir gerade nur ein. Sei es drum, dann zählt es halt an zwei Händen ab. Aber ich glaube, viel mehr wird es nicht sein.
Ja.
Und das, obwohl er eigentlich ein absolut futuristischer Film ja ist.
Mhm. Ja.
Die Erzählung und so weiter. Aber der kommt eben aus ohne großes technisches Brimbamborium. Und das, finde ich, macht zum Beispiel einen Film wie Zurück in die Zukunft oder die Trilogie so zeitlos. Ne? Das war das, woran ich vorhin auch dachte, wenn ich sage, es gibt halt bestimmte Filme, die so zeitlos sind, dass da eine Innovatio, und sei es nur eine technische Innovatio, eine Look-Innovatio, völlig fehl am Platze wäre. Mhm. Der ist einfach gut so, wie er ist. Alles andere wird ihn eher verschlechtern. Das wär so mein Votum.
Okay. Ich würde dir bei der Zurück in die Zukunft Trilogie, ich glaube, das ist eine der fast perfekte Wahl, würde ich dir uneingeschränkt zustimmen. Ich würde vielleicht noch ein bisschen an der Stelle weggehen bei diesem Innovationsprozess in Remakes, weggehen davon, dass es oft, wir sind so ein bisschen festgenagelt auf diesen technischen Innovationsprozess.
Ja, ne? Aber auch da gibt es ein fantastisches Beispiel, wo es überhaupt nicht um den technischen Prozess geht. Sorry, wenn ich da
einhake. Ja, hake ein, bitte. Nenn's mal.
Spider-Man.
Okay. Spider-Man, wollte ich gerade eben sagen, ist ja so ein bisschen der Startschuss gewesen für die neue Welle von Comic-Verfilmungen. Ja, Sam Raimis Spider-Man mit Tobey Maguire, ne? Das genau. War so ein bisschen.
Der Film mit Tobey Maguire oder die Trilogie, sind ja auch, glaube ich, drei Filme, ne? Genau. Mit Tobey Maguire. Und kurz nach dem dritten Film mit Tobey Maguire gab es sofort schon einen neuen Spider-Man. Amazing Spider-Man. Mhm. Auch ich habe mich zunächst mal gefragt, Nanu. Was ist denn da schiefgegangen? Hm. Kommunikationsschwierigkeiten, was auch immer. Aber da natürlich die Innovatio, während Tobey Maguire diesen comichaften Loser ja auch spielt, ne? Und in den Filmen wird sehr viel mit Slapstick ja auch gearbeitet, fällt das in den The Amazing Spider-Man-Filmen ja komplett flach. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, genau dieses neue Element, was gerade diese Spider-Man-Erzählung absolut verdient hat und das auf ein super Level gehoben hat. Ich habe auch ich finde beide Varianten gut. Die haben beide absolut ihre Berechtigung. Klar, die Slapstick-Einlagen, so okay, ne? Aber es sind coole Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire.
Okay.
Und die Amazing Spider-Man, fand ich eine total fruchtende Ergänzung dazu. Hm.
Habe ich nicht gesehen. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass man da wirklich auch in einem schon abgeschlossenen technischen Prozess beides gut animiert irgendwie noch trotzdem Innovation durch eben andere Aspekte sehen kann.
Ja. Aber ich bin da irgendwo reingegrätscht gerade, sorry.
Nee. Überhaupt nicht. Genau darauf wollte ich mich hinaus. Ne? Also man kann ja diesen Innovationsprozess eben auch in anderen Dingen sehen. Ich fände es mal eine ganz spannende Nummer. Das ist so, das ist vielleicht ein bisschen Frevel und vielleicht wirst du mir jetzt gleich vollständig widersprechen. Aber ich fände es mal ganz schön, wenn so wirklich Filme aus dem klassischen Hollywood, die als abgeschlossen gelten. Ich denke vor allen Dingen an Hitchcock-Filme. Mhm. Und da denke ich vor allen Dingen an den Film Cocktail für eine Leiche, Rope. Der war zu seiner Zeit ein relativ innovativer Film, denn der ist fast ohne Schnitt gedreht worden, und zwar in zwei Räumen. Das ist ein relativ starkes Kammerspiel. Da geht es um zwei Studenten, die quasi ihrem Philosophie-Professor beweisen wollen, dass sie Nietzsches Übermenschen verstanden haben und Nietzsches Übermenschen dadurch entsprechen wollen, dass sie einen perfekten Mord begehen. So. Sehr, sehr schlau gemachter Film, der aber heute, ich habe den vor einem Jahr ungefähr nochmal geguckt, der nicht so richtig gut gealtert ist, ne? Weil die Schauspieler eine ganz andere Stimmung zu der Zeit haben. Ne? Hitchcock lädt Schauspieler auch mal gerne so ein bisschen zum Overacten ein, ne? Wie es halt zu dieser Zeit auch en vogue war, würde heute aber nicht mehr so gemacht werden. Den Schauspielern nimmst du es heute nicht mehr so richtig ab. Ne? Und heute, ja, Moment, lass mich gerade diesen Gedanken zu Ende fassen. Heute hast du so ein bisschen realistischeres Spiel öfter mal bei Filmen. Und ich würde mal gerne eines dieser klassischen Kammerspiele, vielleicht nicht die 12 Geschworenen, das wäre wirklich vielleicht Frevel, den anzupacken, aber so Rope zum Beispiel von Hitchcock, gerne mal von einem guten Regisseur neu umgesetzt, mit vor allen Dingen super guten Darstellern von heute irgendwie sehen. Also so
hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du gesagt hättest, mit mittelmäßigen Schauspielern von einem mittelmäßigen Regisseur. Aber ja, gut, sei es drum.
Ich bin grundsätzlich auch Freund von Kammerspielen unserer heutigen Zeit. Mhm. Ich habe letztens, auch im Rahmen unserer Monsterfilm-Vorbereitung, habe ich 10 Cloverfield Lane gesehen.
Ja.
Ne? Der dieses Cloverfield-Monster so ein bisschen featured, aber im Prinzip ein ganz anderer Film ist, mhm, nämlich ein Kammerspiel zwischen John Goodman und Brie Larson und noch einem Dritten. Die Brie Larson hat einen Unfall und findet sich wieder in einem unterirdischen Bunker. Und John Goodman erzählt ihr ja, die Welt draußen, da kannst du gerade nicht raus, weil alles ist verstrahlt und draußen sind Monster. Und das ist die Hauptthese in dieser Film, spielt zumindest zu 3/4, wenn nicht 4/5, alles komplett unten in diesem Bunker.
Mhm.
Ne? Und es geht nur darum, wir wissen nicht, was draußen ist, aber drin ist halt hier, drin spielt sich alles ab und es spielt eben mit dieser Spannung zwischen den Hauptfiguren. Kammerspiele funktionieren seit jeher und Kammerspiele funktionieren auch heute und heute hätte ich die gerne ein paar Mal als Remake, ein paar dieser klassischen großen Kammerspiele des alten Hollywoods, einfach weil sie nicht mehr so gut gealtert sind wegen des sich verändernden Schauspiels. Aber du wolltest gerade noch eben was dazu sagen. Gerade, ich glaube, zum veränderten Schauspiel. Ich glaube, da hattest du eingehakt.
Erstmal wollte ich noch eine Fußnote zu meinem Spider-Man-Vortrag gerade bringen. Es könnte natürlich gut sein, dass Spider-Man und The Amazing Spider-Man, glaube ich, tatsächlich zwei verschiedene Franchises sind oder zwei verschiedene Storylines. Da gibt es mit Sicherheit sehr kundige Menschen, die mir das sofort um die Ohren hauen.
Das eine ist Marvel und das andere ist Sony oder sowas.
Das kann nämlich gut sein, dass mir das auch sofort um die Ohren gehauen wird, dass das eine überhaupt gar nicht ein Remake oder ein Revival von dem anderen ist, sondern tatsächlich zwei verschiedene Spider-Man-Formen. Das mag ja sein. Ich als Laie finde, habe da trotzdem das Recht, so das jetzt erstmal so vielleicht so hinzunehmen. Ansonsten entschuldige ich mich schon mal im Voraus. jetzt musst du mich noch mal kurz erinnern, an welcher Stelle habe ich mich gerade gemeldet?
Als ich gesagt habe, dass es so diese, so Hitchcock und
Hitchcock, ja genau, sorry. Hitchcock, Hitchcock okay, war schon. Ja. Der Film Rear Window, das Fenster zum Hof.
Ja.
Den gibt es sogar zum Teil in verschiedenen
ist immer neu gemacht worden mit Christopher Reeve, ne?
Ja, aber es gibt noch einen anderen, glaube ich, der lief kürzlich im linearen TV, deswegen bin ich darüber gestolpert. Aber ja, kannst ja nochmal googeln, denn das Setting ist ja auch kammerspielartig, weil es ja nur in diesem Zimmer und in dem Hinterhof spielt, auch recht beliebt gewesen. Gibt es ja sogar eine Simpsons-Folge von.
Mhm.
Ja.
Was würdest du sagen zu Indiana Jones?
Wäre tatsächlich interessant, dass du das sagst, weil das sozusagen neben Back to the Future mein eine Herzangelegenheit von mir ist. Nein. Also, auch wenn man mich dafür schelten möchte, dass ich den vierten Indiana Jones auch gut fand.
Nuking the Fridge.
Ja, Nuking the Fridge hin oder her. Ich habe den mir gerne angeguckt.
Mhm.
Also ein Remake der alten Filme, nein. Auch die, finde ich, haben sind zeitlos einfach. Mhm. So. Auch da, weil sozusagen wenig über Effekte oder sowas gemacht wird. Beziehungsweise da, wo sie eingesetzt werden, zum Beispiel bei der Szene mit dem Heiligen Gral, ja, wo dieser Nazi dann überschnell altert und dann eben auch stirbt. Das ist ja eine Hommage an Splatter-Movies einfach,
ja, weil es
aus Knete irgendwie gemacht wurde oder so. Keine Ahnung. Aber das ist eine Szene und die ist schon so ikonisch, dass das Quatsch wäre, das irgendwie jetzt CGI, nicht CGI, sondern computeranimiert irgendwie nochmal nachstellen zu wollen. Wird dem nicht gerecht werden.
Aber so ein Chris Pratt als Indiana Jones?
Da wäre Chris Pratt mir übrigens lieber gewesen als Shia LaBeouf. Aber das nur dazu. Aber trotzdem fand ich den vierten gut. Ich fand ihn einfach gut. Ja? War irgendwie, hat mich, da war ich total nostalgisch, ja.
Okay.
Also eher lieber fortführen als remaken.
Man könnte ja auch sagen, dass Shia LaBeouf vielleicht noch einen Bruder hat. Und der wird dann der Nachfolger. Und das ist ja Chris Pratt, oder?
Ich würde jetzt gerne auch nochmal so was Provokatives zurückfragen, aber irgendwie fällt mir, ich glaube, ich treffe dich gerade nirgendwo. Weil du schon deine
ich muss ja sagen,
deine Achillesfersen offengelegt hast, indem du über Battlestar Galactica gesprochen hast.
Ja, und ich muss auch sagen, es gibt auch wirklich noch eine andere Reihe, bei der ich finde, dass das Remake ganz gut funktioniert hat. Mhm. Ganz kurz nur, das ist die Planet der Affen-Reihe.
Ja.
Die alten Filme sind, ich habe irgendwann mal mit zwei Freunden zusammen die lange Planet der Affen-Nacht gemacht. Mhm. Wir haben alle Filme geguckt. Mhm. Der erste dieser alten Filme ist noch ganz gut. Das nimmt dann kontinuierlich ab. Aber das haben sie echt gut, da ein gutes Universum geschafft. Das sind wirklich tolle Popcorn-Filme mit so einem leicht philosophischen Unterbau. Der philosophische Unterbau kann teilweise auch ein bisschen provokant sein. Mhm. Gerade wenn ich mir den zweiten Film angucke, wo dann irgendwann die Hauptthese ist, die Hauptthese ist da eigentlich die ganze Zeit, okay, kein Affe tut einem anderen Affen was zu leide und deswegen sind die Affen besser als die Menschen. Und das wird dann irgendwann mitten im Film, quasi im Höhepunkt des Films umgedreht. Dann wird nämlich der böse Affe dann doch vom guten Affen getötet und zwar mit der Begründung, du bist kein Affe. Wo ich so irgendwo denke, okay, du hast gerade deine eigene Hauptthese verraten. Wie auch immer. Ja. Aber grundsätzlich ist das eine ganz gute Auflage und ich freue mich da auf den dritten Teil, der dieses Jahr ins Kino kommt. Mhm. Das haben sie wirklich gut hingekriegt und vielleicht auch sogar ein bisschen besser als die alten Teile, weil sie waren bisschen strange, also auch selbst der erste. Genau. Genau, aber wir könnten jetzt noch ewig uns die ganze Zeit irgendwelche Filme hin und her schmeißen, ob die gut sind oder nicht, ne? Als Remake. Ich glaube, dass du die Hauptthese im Prinzip unseres Podcasts hast du diesmal geliefert, definitiv, ne? Und das ist diese
Das war nicht intendiert.
Nee, aber du hast es geschafft. Also, ne? Yes. Ob intendiert oder nicht, yes, genau, feier dich. Ich glaube, wer ein Remake macht, muss...
Ich mache jetzt lieber Feierabend.
Feierabend, ja, machen wir jetzt gleich. Wer ein Remake macht, muss die Balance zwischen Aufnehmen der Tradition und nicht kompletten Ablösen von der Tradition und gleichzeitig Innovation, muss da in irgendeiner Weise die Balance finden, damit es was Gutes wird. Damit nicht einer auf der einen Seite reiner Fanservice wird und auf der anderen Seite sich komplett von dem Ursprung entfernt. Weil dann muss ich auch nicht den Ursprung in irgendeiner Weise überhaupt beachten. So.
Ja.
Genau. Sehr schön. Okay. War im Endeffekt doch tatsächlich jetzt wieder eine ganz gute Pop-Masterclass-Folge. Ich habe jetzt irgendwie...
Wir haben einen schönen Bogen von der Kelly-Family zum Planeten der Affen. Wie komme ich da jetzt nur drauf?
Ich weiß, bin ja auch ganz unsicher.
Damit ein herzliches Auf Wiedersehen und Auf Wiederhören.
Also, bist du schnell?
Oh, Entschuldigung.
Ja, dann, nee, ich wollte gerade nur noch sagen, wir haben ja eigentlich gestartet mit, das wird aber eine sehr, sehr, sehr seltsame Folge und ja, ich hatte Hunger und vielleicht wird das eher eine Freistunde. Aber nein, das hat alles ganz gut funktioniert. Wir haben ganz schöne Thesen gefunden und haben uns gut im Kreis geredet. Ich wollte fragen, ob du noch einen schönen Nachklapp hast. Irgendwas?
Nö.
Nichts gemacht du? Die letzten Wochen?
Nein, du?
Nee, irgendwie auch nicht.
Gut. Gut, das hat drüber gesprochen.
Ich hasse es, wenn du recht hast. Das ist fürchterlich. Habe ich irgendeinen neuen Podcast gehört? Nicht? Nee.
Jetzt wäre die Stelle, ein herzliches Auf Wiederhören in die Welt zu rufen.
Alles klar, ein herzliches Auf Wiederhören und wir hören uns wahrscheinlich in 2 Wochen wieder, wenn wir das irgendwie hinkriegen.
So um Ostern rum.
Um Ostern rum. Vielleicht sind es diesmal auch 3 Wochen. Wir werden sehen. Mhm. Genau. Wünsche euch dann eine schöne Karwoche wahrscheinlich.
Ja, dir auch.
Ja, gut.
Gut.
Adios.
Ciao.